Brauche ich eine Website? Nein, die muss ich nicht unbedingt haben, weil das ja auch ein Aushängeschild ist an einen unbekannten Kreis. Also wenn ich sichtbar werden möchte, dann wäre ein erster Schritt, erstmal in meinem Netzwerk zu schauen. Also wer ist interessant dafür? Ich muss meine Dienstleistung, die ich biete, vermitteln.
Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Inkofema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße dich heute wieder mit André Nidos-Stadek und dem zweiten Teil zum Marketing für Mediation, Akquisemöglichkeiten hier beim Podcast. André, zweite Teil. Den ersten Teil, den haben wir zum Thema Positionierung gehabt, haben dort uns ausführlich mit dem Produkt und dem Produzenten praktisch auch beschäftigt. Was ist das für einer und wie kann er sich positionieren? Heute soll es darum gehen, wie er sich sichtbar machen kann. Also welche Möglichkeiten hat er heutzutage, sich den ausgewählten Kundengruppen zur Verfügung zu stellen oder sichtbar zu machen? Vielleicht ist das ein guter Einstieg, den ausgewählten Kundengruppen. Also du sagst ja, die Positionierung führt dazu, dass man weiß, von wem man gebucht werden will. Man macht da also schon eine Auswahl und eine Begrenzung draus. Man macht kein Gießkannenprinzip praktisch mit der Sichtbarkeit. Ist das richtig von mir so verstanden worden, dein Aufsatz?
Auf jeden Fall. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass das Thema Mediation jetzt keine sinnvolle Positionierung ist, weil das ist vielleicht ein Produktansatz, mit dem ich arbeite, aber das ist nichts, was mich positioniert und vor allen Dingen nicht, was mich unterscheidbar macht in der Vielfalt. Es gibt ja viele, viele, die hier unterwegs sind und warum sollen potenzielle Kunden gerade mich buchen für eine bestimmte Dienstleistung? Und sich darüber klar zu werden, das ist ja das, was wir beim Thema Positionierung hatten. Und wenn wir jetzt noch ein Thema weitergehen, noch einen Schritt weitergehen, es geht jetzt im zweiten Teil gar nicht mal nur alleine um Sichtbarkeit, sondern es geht wirklich auch, wie komme ich an Fälle ran? Mit Sichtbarkeit alleine ist es nämlich noch nicht getan. Dahinter steckt in der Regel noch ein etwas umfangreicherer Prozess. Den kann ich halt nutzen, um auch wirklich an Fälle zu kommen. Denn auf einem Silbertablett wird uns leider nichts präsentiert.
Das ist also nicht ein Zufallsprinzip im Sinne von, wenn ich viel und häufig sichtbar bin, dann wird schon jemand dabei sein, der dann sagt, ach, das ist die richtige Person für mich. Sondern du sagst, da geht dann noch weiter die Arbeit für den Mediator in der Akquise, wenn er sichtbar geworden ist. Also was ist da noch zu tun? Was heißt das da, Fälle zu akquirieren?
Das hat ja natürlich etwas damit zu tun, ich muss natürlich sichtbar werden, aber dann kommt niemand auf mich zu. Alleine. Es kann schon mal sein, aber in der Regel ist das nicht unbedingt der Fall, sondern ich muss mich schon selbst anstrengen. Ich muss Aktivitäten entwickeln, die letztlich dazu führen, dass jemand, am besten beide Parteien oder vielleicht ein anderer Auftraggeber, irgendwie eine Unterschrift unter einen Vertrag setzt und wir dann tatsächlich eine Mediation durchführen können. Und bis dahin sind es bestimmte Schritte. Uns ist es in der Mediationsausbildung damals nicht vermittelt worden. Und ich kenne es so auch nicht aus Mediationsausbildungen, die mir sonst so bekannt sind. Also habe ich mich selbst mal darum gekümmert, wie kann denn so etwas aussehen? Und wenn ich das jetzt erzähle, dann ist das nichts aus dem theoretischen Elfenbeinturm. Also wir haben schon, bin ja eigentlich an der Hochschule tätig, sondern das ist ein Ansatz, den ich seit Jahren, auch schon bevor ich an der Hochschule war, den ich seit Jahren für mich nutze, auch heute noch nutze für Aktivitäten. Bin ja, habe ja mehrere Stellschrauben, mehrere Interessen, mit denen ich unterwegs bin, sage ich mal so. Ja, diese Interessen dann auch umzusetzen, ja, da habe ich einen Prozess tatsächlich dahinter und den teile ich gerne.
Heute mache ich mal ein kleines bisschen Werbung neben dem Podcast, der natürlich auch generell für Sichtbarkeit sorgt. Da haben wir ja eine schöne Doppelzirkularität hier drinne. Aber wir machen das tatsächlich in den fortgeschritteneren Ausbildungen, dass wir in jedem Modul die Beteiligten, also die Teilnehmer, wirklich immer einen Schritt weiterbringen. Also von der klassischen SWOT-Analyse hin dann auch zu Positionierungsfragen und auch dann zu Akquisemöglichkeiten. Also weil auch Mediatoren so vielfältig sind, dass es für die kein Schema F gibt. Also das ist tatsächlich so. Und es ist eine Arbeit, wenn da nicht der Ausbilder sagt, du gibst mir Geld dafür, damit du das jetzt machst, dann macht das keiner. Also du kennst das als Jurist ja auch, ein Repetitorium, du gibst dem Repetitor Geld, damit du früh um 9 am Montag aufstehst und dich aufs Examen vorbereitest. Ja. Das ist tatsächlich einfach eine Arbeit, die man nicht so von alleine macht.
Das ist super, dass du das ansprichst. Das beginnt natürlich erstmal bei uns im Kopf. Wir möchten uns um das Thema Mediation kümmern. Wir möchten uns damit beschäftigen, die Leute dabei zu unterstützen, ihren Konflikt zu regeln. Aber dass dem vorgelagert ein unglaublich großer Batzen an Arbeit liegt, damit es erstmal dazu kommt, das verdrängen wir aus dem Kopf. Und deswegen ist es super, wenn ihr das bei euch integriert habt, zumindest in fortgeschrittenen Kursen, um diejenigen dabei zu unterstützen, auch im Kopf da etwas zu verändern. Es geht nicht. Also es es kommt selten vor, dass jemand einem etwas präsentiert, sondern wir müssen uns aktiv darum kümmern. Wir müssen ins Handeln kommen und dann natürlich die richtigen Handlungen vornehmen.
Es ist manchmal so, dass, gucken, wie ich das formuliere, dass es nicht in schiefen Hals kommt, aber manchmal stören die Medianten die eigentliche Arbeit.
Ja.
So, das wäre sozusagen genau. der übertriebene Gegensatz, dass man nicht denkt als Mediator, boah, ich will Mediation machen und der andere misst von der Steuer bis zur Rechnungslegung und zur Akquise, das will ich alles nicht. Es ist genau umgedreht. Es muss so sein, dass diejenigen, die die Mediation wollen oder das Coaching, dass die eigentlich den Tag zerschlagen und das, was an Arbeit ansteht, unterbrechen, weil das der viel größere Batzen ist.
Und dass du das so pointiert darstellst, ich glaube, das ist auch etwas, was unglaubliche Chancen bietet. Denn meiner Wahrnehmung nach machen das wirklich nicht viele so. Und gerade diejenigen, die dort einsteigen wollen, die dort auch stärker Fuß fassen möchten, die wirklich Fälle haben möchten, denen bietet sich eine gute Gelegenheit, wenn sie denn wissen, was sie tun sollen.
Ja, wenn dann die Medianten kommen, ist es wirklich ein Problem, ist wirklich ein Zeitproblem. Ja. Da kann meine Mitarbeiterin wirklich mehrere Lieder davon singen. Aber liebe Kundinnen und Medianten, ne, also ich hoffe, ihr habt das noch nicht bemerkt. Das findet alles hinter der Bühne statt. Das ist auch etwas, was ich gelernt habe. Es gibt das vor der Bühne, das ich dann auch in der systemischen Beratung natürlich auch dann gelernt habe. Ne, das gibt das Schaufenster und es gibt das, was hinter der Bühne stattfindet. Und da haben Mediatoren wirklich zu arbeiten, wie jeder andere Unternehmer oder Einzelberater auch. Was kann man tun, weil man gar nicht ins Klagen kommt, sondern wirklich ins Bewerben dieser Tätigkeiten?
Das auch gar nicht als Klagen sehen, sondern ganz im Gegenteil. Also das ist wirklich eine Chance. Wenn es nicht Fälle gäbe, von denen wir glauben, dass wir die auch mediieren könnten und dafür es einen Markt gibt, ja sorry, dann kann ich einpacken, ne? Dann brauche ich mich mit dem Thema gar nicht zu beschäftigen. Also ich muss ja für mich erstmal die Entscheidung getroffen haben, ja, diese Fälle gibt es und die gibt es auch, die gibt es zuhauf. Die landen halt nicht bei uns auf dem Schreibtisch oftmals. Also wenn ich mich darauf konzentriere, und das machen die wenigsten, für mich einen Ansatz gefunden habe, wie ich zu diesen Fällen komme, dann bin ich viel weiter als manche andere. Und deswegen, also das ist gar kein Klagen. Ich glaube, hier bieten sich echt tatsächlich viele, viele Chancen.
Was würdest du heute, sagen wir mal, dem klassischen Mediationskandidaten, Ausbildungskandidaten, wo würdest du sagen, wo lohnt es sich heute, seine Sichtbarkeit zu beginnen, aufzubauen?
Beginnt noch ein bisschen früher, tatsächlich erstmal im Kopf, also wirklich für sich klar zu haben, ich brauche in irgendeiner Weise diese zusätzlichen Kompetenzen, wenn es um Akquise, wenn es um auch Verkaufen geht. Da muss ich erstmal ein entsprechendes Schlagwort heute so, Mindset. Alle haben Mindset, nicht nur empathisch und alles, sondern wir haben natürlich auch alle ein gewisses Mindset. Also dieses Mindset mitbringen, um diesen Weg zu gehen. Und das ist eine Auseinandersetzung mit uns selbst, weil wir oftmals Angst vor Zurückweisung haben. Wenn Aktivitäten nicht so funktionieren, wenn der Auftrag nicht bei uns landet, ja, dann haben wir Angst vor Zurückweisung und dann verläuft vieles im Sande. Man muss wissen, dass es von, und jetzt sind wir bei dem Thema Sichtbarkeit. Sichtbarkeit ist wirklich nur ein Aspekt. Aber man muss wissen, dass es von ersten Kontaktpunkten, von ersten Begegnungen, es niemals dazu kommen wird, dass sofort ein Auftrag dahinter steht. Ich hatte mal irgendwo gelesen oder gehört, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, dass es 5, 6, 7 Kontaktpunkte braucht, bevor überhaupt jemand mal auf mich zukommt. Also bei mir ist es auch so gewesen, dass ich mal irgendwo einen Vortrag, ich mache recht viel so im Bereich Vorträge, dass ich irgendwann mal einen Vortrag gehalten habe und vielleicht ein Jahr später jemand auf mich zukommt, hier, ich habe dich damals gesehen, kannst du dir vorstellen, das auch bei uns zu machen? Und diese Kontaktpunkte, die muss man erstmal haben. Bedeutet also, wenn es jetzt in die Sichtbarkeit reingeht, es gibt viele Möglichkeiten. Ich nenne nur mal exemplarisch ein paar. Das ist natürlich als erstes eine Webseite. Brauche ich eine Webseite? Nein, die muss ich nicht unbedingt haben, weil das ja auch ein Aushängeschild ist an einen unbekannten Kreis. Also wenn ich sichtbar werden möchte, dann wäre ein erster Schritt, erstmal in meinem Netzwerk zu schauen. Also wer ist interessant dafür? Ich muss meine Dienstleistung, die ich biete, vermitteln. Das können Freunde, Family and Friends sein, Freunde, Bekannte, denen ich sage, was ich jetzt mache. Die kennt vielleicht wieder jemanden, der jemanden kennt. Vielleicht habe ich irgendwie was parat, dass ich denen mal mitgeben kann, eine Art von Flyer, wenn das was ist. Ja. Man muss immer so ein bisschen schauen, Aufwand und Nutzen. Also die Gestaltung eines Flyers kostet Zeit. Das dann zu drucken kostet Geld, wenn ich es nicht irgendwie selber mache, aber dann kann man sich anschauen, wie professionell das vielleicht wirkt. Also wie trete ich auch professionell aus? Ich muss mir Gedanken machen, wo sind der Aufwand, den ich betreibe und der Nutzen deckungsgleich. Also, dass das wirklich auch in einem ausgewogenen Verhältnis ist. Und das Einfachste ist es doch, im eigenen Netzwerk zu schauen. Wenn man auf Social Media unterwegs ist, ich weiß noch nicht, wo man sich so bewegt, ich nutze LinkedIn ein bisschen, auch nicht so viel, wie ich es vielleicht nutzen sollte, aber ich nutze LinkedIn ein bisschen. Aber da kommt ja auch im Laufe der Zeit ein unglaublicher Kreis zustande. Und wen kann ich denn dort ansprechen? Wie kann ich meine Kontakte dort ansprechen? Ja. Das ist das Unmittelbarste. Deswegen erster Tipp ist, zu schauen, wie kriege ich unmittelbar Zugang zu meiner Zielgruppe.
Eine Kollegin von uns, die sagte immer, die hat das von ihrem Ausbilder übernommen, der Christoph Paul war, und die Isabel Lütkehaus, die sagte immer, wenn ich irgendwo bin in einem Flugzeug oder in der Deutschen Bahn oder so, der Nachbar am Ende der Fahrt, der wusste, dass ich Mediatorin bin. Das war ihr klar, als sie eingestiegen ist. So kann man durch die Welt gehen und sagen, also durch den Raum, durch den ich gehe, wird danach keiner mehr sein, der nicht weiß, dass ich Mediatorin bin.
Jetzt ist natürlich nicht jeder so unterwegs, so extrovertiert vielleicht, ne? Da muss man schauen, gibt es für einen persönlich vielleicht andere Ansätze. Aber das ist natürlich das Ziel. Also die im Umkreis, erstmal im näheren Umkreis und dann stehe ich später auch im weiteren Umkreis. Überhaupt alle, mit denen ich irgendwie Kontakt habe, die sollen wissen, was ich tue. Nicht, dass die selbst vielleicht auf meine Dienstleistung zugreifen, aber vielleicht können sie als Multiplikatoren dienen. Das sollte man nicht unterschätzen. Jetzt kann man natürlich weitergehen, also Webseite, also die Klassiker-Webseite, Visitenkarte, Flyer oder so etwas. Ja. Ich persönlich finde auch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit nicht schlecht. Also die eigene Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und die auch selbst in die Hand zu nehmen, das kann man auslagern.
Dass man selber in die Presse kommt, was man allgemein als Presse versteht.
Genau, also Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, dass man sichtbar wird über die Presse. Nicht so sehr, dass darüber Fälle kommen, das wird nicht passieren. Aber ich habe dann vielleicht einen Beitrag. Und diesen Beitrag, den kann ich natürlich wieder ausspielen an Bürger. Hier, pass mal auf, über LinkedIn oder wo man unterwegs ist, da ist gerade das veröffentlicht, könnte das für dich interessant sein, lass uns mal drüber sprechen. Und so schaffe ich mir ständig irgendwelche Kontaktpunkte. Also ein erster Schritt ist es, diese Kontaktpunkte zu schaffen.
Nehmen wir mal das Beispiel, ich habe jetzt einen Vortrag bei einem Verein in der Region, dort kommt auch die Presse hinzu, ich werde diese Pressemitteilung bei LinkedIn ausspielen, das wären jetzt sozusagen drei Kontaktpunkte, Vortrag, Presse, LinkedIn. Und du sagst so, im Schnitt, im Durchschnitt sagt man 7 Kontaktpunkte, dann besteht die Möglichkeit, dass jemand sagt, Mensch, der ist was. Den kenne ich jetzt schon so gut, dass ich ihn anfrage, ob man ein Kennenlerngespräch veranstalten kann.
Das hat ja was mit Vertrauensaufbau auch zu tun. Das hat was damit zu tun, wie bin ich mit meiner Expertise sichtbar. Beim Thema Presse, das kann man natürlich noch weiterführen, also gar nicht darauf warten, dass wenn ich einen Vortrag habe, dass dort die Presse vielleicht eingeladen wird. Aber einfach mal schauen, es gibt ständig irgendwelche Aktionstage bundesweit. Also irgendwie einen Aktionstag. Da gibt es den Aktionstag für, schlag mich dort, irgendetwas.
Für Mediation, steht kurz bevor.
Beispielsweise natürlich auch den. Und dann hingehen und der Presse, das kann die lokale Presse sein, das kann aber auch überörtlich sein, andere, die Presse, die von meiner Zielgruppe wahrgenommen wird, denen ein Interviewangebot zum Beispiel zu machen. Was man auch dann ist, dann der Tag, wie wäre es mal zu diesem und jenem Thema, kann ich deiner Zielgruppe einen ganz guten Mehrwert liefern, erstens, zweitens, drittens. Im Grunde genommen wäre das sogar nochmal Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, könnte man vielleicht sogar nochmal eine eigene Geschichte zu machen. Aber ich finde es super. Also ich finde es wirklich gut.
Das heißt aber, da hast du gelernt, da würde ich mal sagen, als Jurist auch, dass du schreiben kannst, dass du reden kannst, dass du damit ankommst und nicht für Entsetzen sorgst. Und das ist eine Kompetenz, die du mitbringst. Also da wären wir wieder bei unserem ersten Teil, bei der Positionierung und sagen, ah ja, das bringe ich mit. Ich kann überzeugen. Also das, was ja tatsächlich Juristen auch gelernt haben, zu überzeugen. Also auf einer professionellen Ebene, aber übertragen jetzt als Unternehmer, Einzelberater, wäre das eine Kompetenz, wo du dir am Anfang drüber klar werden musstest oder geworden bist. Das kann ich. Also ich kann irgendwie ganze Sätze formulieren, auch wenn Juristen verschrien sind als Schachtelsätze und unverständlich, aber das ist ein Vorurteil.
Ja, ich hoffe, dass das ein Vorurteil ist, genau.
Ist es. Unter uns gesagt, das ist es.
Was auch die Zuhörerinnen, Zuschauerinnen, Zuschauer so für sich mitnehmen können. Also wirklich zu gucken, was bringe ich an eigenen Kompetenzen mit und liegt mir das überhaupt? Ein erster Schritt wäre zu schauen, wie kann ich Kontaktpunkte schaffen? Wo tummel ich mich? Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, jeden Mediationskongress mitzunehmen, wo sich Gleichgesinnte treffen, oder ob ich die Zeit nicht in irgendwelche anderen Kongresse investiere, wo meine Zielgruppe ist und dort unterwegs bin. Einfacher ist es wahrscheinlich, sich auf so einer Mediationskonferenz zu tummeln. Hilfreicher wäre es, sich auf ganz anderen Konferenzen zu tummeln, wo ich vielleicht auch der Einzige oder die Einzige bin, die da unterwegs ist mit diesem Angebot. Also wo ist meine Zielgruppe und wie komme ich mit meiner Zielgruppe in Kontakt? Das wäre so ein erster Schritt. Abschlusswahrscheinlichkeit an der Stelle 0. Also ich mache darüber kein direktes Geschäft. Das ist auch nicht das Ziel. Das Ziel ist es, überhaupt Kontaktpunkte zu schaffen, dass die Leute auf mich aufmerksam werden. Und wie du das gerade schon sagtest, wenn ich im Zug unterwegs bin, dass der Nachbar einfach weiß, was ich tue.
Ja, ich fahre zum Kongress, der Tiermediziner, und rede dort über Konflikte. Die Presse weiß Bescheid und mein Social-Media-Kanal ist auch schon geteasert. Es geht also darum, diese Zahl 7 zu provozieren und damit die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass dann jemand sagt, ey, ich kenne den und der könnte das sein, den du brauchst, und den ruf den mal an. vergiss nicht, jetzt eine kleine Bewertung abzugeben auf Apple Podcast oder auf dem Podcast-Catcher deiner Wahl. Vielen Dank.
Also 7 wirklich nur so als Orientierung. Ich weiß gar nicht, woher diese Zahl kommt. Die 7 ist ja eine sehr beliebte Zahl tatsächlich. Ja. Ne? Findet sich auch in der Juristerei ganz häufig. Verein soll man mit 7
auch Leuten... Auch Märchen.
Genau. Aber da kommen wir jetzt ein bisschen auf Abwege. Aber wichtig ist, überhaupt mehrere Kontaktpunkte zu schaffen. Also immer wieder miteinander ins Gespräch zu kommen. Auch gegebenenfalls über einen längeren Zeitraum. Sich auch wieder ins Gespräch zu bringen. Also das wäre so ein erster, diese Kontaktpunkte zu schaffen. Und dazu nutze ich halt verschiedene Möglichkeiten der Sichtbarkeit. Wir haben jetzt schon verschiedene Dinge angesprochen. Das ist natürlich irgendwann eine Webseite. Ich glaube, man braucht sie am Anfang nicht. Ich habe für meine Tätigkeiten, die ich jetzt im Moment mache, zum Beispiel keine eigene Webseite. Ich habe die Hochschulwebseite.
Das stimmt, ich habe gesucht.
Eigene Webseite, insbesondere für meine Vortragstätigkeit. Das wird sich jetzt demnächst ändern. Brauche ich das bislang? Nein, nicht wirklich, weil ich darüber nicht das Geschäft gemacht habe.
Das ist bei mir ganz anders. Das war meine erste Überlegung. Wenn ich selbstständig werde, ist die Webseite das Wichtigste.
Genau, da man im Netz inzwischen über mich auch verschiedene andere Dinge finden kann, bin ich darüber so für meine Zwecke sichtbar genug erstmal. Aber ansonsten finde ich, ja klar, eine Webseite gehört irgendwann dazu. Wir haben schon angesprochen Flyer, wir haben angesprochen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, wir haben angesprochen Social-Media-Aktivitäten. Gerade beim Thema Social-Media allerdings auch eine kleine Warnung. Wir vernetzen uns dort häufig mit Leuten, die auch nicht unsere Zielgruppe sind. Also kriegen Leute was ausgespielt und dann bestätigt man sich gegenseitig und liked sich gegenseitig. Und am Ende des Tages kommt da nicht so viel bei rum. Ich für mich beispielsweise habe festgestellt, dass ich dort viel zu viel Zeit vertrödeln kann und bin davon zunehmend abgerückt, dort aktiv zu sein. Aber für andere mag das eine gute Möglichkeit sein. Das muss man ausprobieren. Was für ein. Hauptsache, ich schaffe diese Kontaktpunkte.
Das will tatsächlich auch professionalisiert werden. Wenn man LinkedIn oder Social Media Kanäle professionell nutzen will, muss man es professionell machen. Und das bedeutet vor allen Dingen Disziplin. Das ist wirklich hartes Geschäft.
Genau, und auch die Inhalte, die ich dann dort teile, ist das wirklich ein Mehrwert? Zahlt das in irgendeiner Weise auf meine Dienstleistung ein? Und nicht einfach irgendetwas posten, was damit nichts zu tun hat. Dadurch werde ich mit meiner Dienstleistung ja nicht sichtbar. Wenn ich das gemacht habe, dann kommt irgendwann hoffentlich ein erster Kontakt. Ein Erstkontakt. Das ist das Ziel der Kontaktpunkte. Die Kontaktpunkte sollen dazu führen, wirklich zu einem Erstkontakt zu kommen. Das kann per auf Social Media vielleicht per Direktnachricht sein, das kann eine Mail sein, also irgendwie in einem bilateralen Austausch zueinander zu kommen. Dieser Austausch hat auch null die Intention, am Ende des Tages dort ein Geschäft zu machen, sondern das ist eine Form von Vertrauensaufbau.
Das heißt, dieser bilaterale Moment, das ist der entscheidende Punkt. Wäre das auch, du hast Vorträge genannt, da kommen dann immer danach 1-2 Leute und sagen, Mensch, Herr Nido Stadek, das war wirklich gut, das hat mich irgendwie inspiriert, erinnert etc. Das wäre dann schon der nächste Schritt. Oder gilt das noch als Kontaktpunkt und Bestätigung und du sagst, da ist schon mehr dabei?
Nö, das sind vielleicht sogar schon fließende Übergänge. Also dann sind wir schon direkt in Kontakt, wir sind so vis-à-vis, so miteinander im Gespräch. Der erste Punkt wäre wirklich, ich bin noch nicht so im direkten Kontakt. Ich sende erstmal was aus. Hallo, hier gibt's mich. Das wären so diese Flyer-Geschichten. Das wäre die Website. Das wäre auch ein Vortrag erstmal als solches. Das wäre erstmal nur, ich sende etwas aus, schaffe die Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu kommen. Und der nächste Schritt kann sich direkt daran anschließen. Also, dass wir wirklich dann in einem bilateralen direkten Erstkontakt kommen. Das ist schon ein großer weiterer Schritt. Da steht immer noch nicht am Ende, wie gesagt, eine Unterschrift, aber das ist so das Maßgebliche. Wenn das per Mail ist, dann würde ich immer empfehlen, ja, lass uns doch demnächst einfach mal dazu telefonieren. Mediation ist People's Business. Mails ständig hin und her zu schicken oder sich, was weiß ich, mal auf einem Kongress, man tauscht sich aus. Irgendwann muss man mal in den Schritt kommen. Lass uns einfach mal schauen, ob wir miteinander arbeiten können. Ein bisschen näher beschnuppern. Und das ist der Schritt hin zum Telefonat. Ich würde immer empfehlen, so früh wie möglich ins Telefonat reinzukommen oder ein Videocall, eine Zoom-Konferenz, was auch immer. Dass man an der Stelle wirklich sich austauscht. Und dann merkt man schon, ist der aktuelle Bedarf. Hilfreich ist beispielsweise, sich auch einen Telefonleitfaden zu entwickeln. Also nicht unvorbereitet darauf eingehen. Also wirklich sich einen Telefonleitfaden zu entwickeln mit den Punkten, die für einen persönlich wichtig sind. Und natürlich auch das geübt zu haben am Telefon. Wie verkaufe ich meine Dienstleistung? Hier, wir haben uns da kürzlich getroffen auf der Konferenz. Ich fand es total spannend, was Sie da gemacht haben. Gerade so im Bereich über Mediation und bei Tierärzten. Ich bin selbst irgendwie Tierarzt oder bin in so einem Verband drin für Tierärzte. Würde mich mal ein bisschen genauer interessieren, was Sie da eigentlich genau machen. Und dann musst du sprachfähig sein. Dann darfst du nicht irgendwie drumherum, sondern dann musst du, und da sind wir wieder beim Thema Positionieren, nicht sagen, ich mache Mediation. weil das interessiert ihm zwar nicht, sei denn, sie kommen extra mit diesem Anliegen, aber das wird häufig nicht der Fall sein, sondern dort dann eine Formulierung parat haben, das wird ihm so ein spontan, wird uns das nicht einfallen, in einem Telefonleitfaden, was ich dann sage. Also ich tatsächlich gegebenenfalls ein Skript, wo ich draufstehen habe, was ich sage.
Ja, ich finde das absolut legitim und nachvollziehbar. Ich wage mal die These aus eigener Erfahrung und guter Beobachtung, Mediatoren machen das ziemlich gut und häufig mit ihren Mediatorenkollegen. Genauso wie du es beschrieben hast.
Okay.
Ich habe dich gehört, so, ne, du kommst aus der gleichen Gegend, du hast die Ausbildung dort gemacht oder so, du hast auch diese Transformation. Lass uns doch mal treffen und dann, ehe man sich versieht, hat man einen Verein gegründet. Ja. Oder eine Kooperation von Mediatorenleuten, die seit den Nullerjahren wie Pilze aus den Boden geschossen sind. Mediation in Leipzig, Mediatorengruppen. Also du sagtest nicht, man geht auf den gleichen Kongress. Und ehe man sich versieht, ist man mit Mediatoren zusammen und lernt sich kennen und wie man arbeitet und man beschäftigt sich mit Mediation. Man hat seine Kollegen akquiriert als Kooperationspartner und dann geht das wieder auseinander, weil keine Medianten da sind.
So sieht's aus.
Also kennst du das auch?
Ja. Ich habe das in der Vergangenheit auch häufiger gemacht und deswegen findet man mich auch selten auf Mediationskongressen beispielsweise.
Das ist ein Erfahrungswert sozusagen. Ich gehe da nicht mehr hin.
Ja, mein Arbeitsbereich hat sich auch ein bisschen verändert. Für den Vortrag ja, aber für Austausch mit anderen Mediatorinnen und Mediatoren, das ist nicht meine Zielgruppe. Also wir können uns gerne abends auch beim Bierchen oder sowas unterhalten, aber das ist nicht meine primäre Zielgruppe. Und das muss man für sich selbst klarkriegen. Wir haben alle 24 Stunden, aber auch nicht mehr. Und diese 24 Stunden, die wollen sinnvoll gefüllt sein. Und ich würde jedem empfehlen, wirklich genau hinzuschauen, wenn ich das professionell als Business verstehe, wirklich genau hinzuschauen, wo investiere ich meine Energie und meine Zeit. Das ist natürlich hart. Das, worüber wir hier sprechen, ja, das ist schon ein hartes Brett bohren. Das ist überhaupt gar keine Frage. Und es dauert auch seine Zeit. Aber wenn ich mich immer wieder ansetze, diese Kontaktpunkte schaffe, versuche in Erstkontakte reinzugehen, wirklich auch Leute ans Telefon bekomme. Ich meine jetzt nicht diese Cold Calls im Businessbereich, hat man da ein bisschen mehr Chancen als im privaten Bereich. Das nicht, aber wirklich auch miteinander in den Austausch kommen und schauen, kann ich einen Mehrwert bieten? Darum geht es ja am Ende des Tages. Leute werden nur was unterschreiben, wenn die auch merken, da ist ein Mehrwert für mich drin. Und diesen Mehrwert vermitteln, das ist das Maßgebliche. Und im Kreis der Mediatorinnen und Mediatoren, sorry, da gibt es ja auch so viele andere Verbände, ja. Also bald, kleiner Tipp, also sobald man merkt, auf dieser Konferenz sind mehr Beraterinnen und Berater als andere Gruppen, ja, dann würde ich mir überlegen, da wegzubleiben. Die sind ja auch nur auf der Suche nach irgendwelchen Früchten. Ich werde dort meine Zielgruppe im Zweifel nicht so antreffen, wie ich es will. Deswegen sind manche Kongresse ja auch schon daraufhin beschränkt, nur eine gewisse Anzahl von Beraterinnen und Beratern überhaupt
zu nutzen. Aber das sind noch nicht die Mediatorenkongresse wahrscheinlich.
Nee, das sind andere Kongresse. Das sind im Unternehmensumfeld. Viele haben das natürlich für sich auch als einen Einstieg, sehen das als einen Einstieg, um mit Entscheiderinnen, Entscheidern, mit irgendwelchen interessanten Multiplikatoren da ins Gespräch zu kommen. Und die sind alle auf der Suche nach Geschäft.
Da steckt auch ein, ich würde sagen, ein Tabuthema oder ein blinder Fleck drinne und vielleicht müssen wir da nochmal eine andere Sendung zu machen, dass die Soziologen ja schon deutlich benannt haben, diese Einzelberatermärkte sind hochkompetitive Märkte. Und ehe man das von Mediatoren hört, dass man in einem kompetitiven Feld agiert und ein Kongress zeigt das ganz deutlich, wenn man die Sprache versteht, das wird nicht sehr auf den Tisch gelegt. Also das habe ich bisher so noch nicht gehört von Mediatoren, dass sie sich in Wettbewerb untereinander befinden. Auch weil man immer denkt, ach, da krempelt er gleich die Ellenbogen raus. Aber das ist ja weit davon entfernt. Aber das ist so ein Punkt, wo ich merke, in anderen Beraterkreisen ist das ganz klar. Und da gibt es Spielregeln und da gibt es eine Etikette und die wird eingehalten oder auch nicht. Aber das ist irgendwie klar.
Ich würde den Gedanken ein bisschen anders fassen. Also ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders. Ich glaube, diesen Wettbewerb gibt es gar nicht. Diesen Wettbewerb, den könnte man sich so suggerieren, aber es sind ja nur wenige unterwegs, die tatsächlich aktiv rausgehen. Und der Wettbewerb ist, glaube ich, gar nicht so. Es gibt viele, die sich das Label Mediation auf die Fahne schreiben, aber es gibt vergleichsweise wenig, die dort aktiv unterwegs sind und auch Fälle akquirieren.
Wenn ich es weiter überspitze und guck mal, ob das passt, was du meinst, sagen, es gibt genügend Kunden, die nach guten Mediatoren Ausschau halten und sie finden auch welche, aber es reicht noch nicht aus.
Ja, das glaube ich schon. Es gibt, glaube ich, eine Unmenge an Fällen und dahinterstehende Kunden, die für eine entsprechende Dienstleistung auch offen werden. Wenn ich das nicht sehe, also wenn ich selbst die Vorstellung habe, es gibt gar nicht genug, ja, dann kann ich einpacken. Also ich muss schon selbst davon überzeugt sein, ich persönlich bin davon überzeugt, dass es genug Arbeitsmöglichkeiten, Tätigkeitsmöglichkeiten, Fälle gibt. Aber nicht so richtig klar ist, wie ich daran komme.
Also ich stütze dich auch. Also ich finde ja, dass ganz viele Bereiche und Sektoren geübt sind, Berater gegen Honorar zu beauftragen. Also das haben alle Supervisoren, Coaches und so haben das bewiesen. Und die rufen alle meistens auch wegen Konfliktsituationen. Das heißt, da gibt es genügend. Aber dann würde es bedeuten, die Qualität der Mediatoren ist noch nicht ausreichend.
Im Bereich Geschäft. Also wenn ich das als Geschäft sehe, im Bereich Verkaufen von Mediationsdienstleistungen, im Bereich Akquirieren von Fällen. Ich habe jetzt gerade mal so die Schritte kurz mal, die ersten Schritte aufgezeigt. Für mich schließen sich noch ein paar Schritte an. Was unbedingt dazugehört ist, dass ich das auch abbilde. Also was ich brauche, ist ein Werkzeug, ein Tool, wo ich zu jedem Einzelnen, was ich so anbiete, einen Prozessschritt habe. Also ich beispielsweise habe so eine Art Customer Relationship Management System. Das ist in verschiedene Phasen untergliedert. Und du hast am Anfang beispielsweise, kommst du mit jemandem in Kontakt und kann man ja inzwischen auch alles datenschutzkonform, also im Grunde genommen würde eine Excel-Tabelle reichen. Aber ja, wenn jemand mit Buchhaltungssoftware arbeitet, dann kann man dort auch datenschutzkonform, kann sehr gut bestimmte Inhalte hinterlegen, also ja, die Namen, weil ich mit denen im Gespräch war. Ich habe unsere Kontakte, ich habe dort vielleicht festgehalten in wenigen Sätzen, was der Inhalt unseres Kontakts war. Und so ergibt sich das weiter. Ich kann mir dann eine Wiedervorlage geben, wann könnte ich dort mal wieder ins Gespräch kommen. Oder ich habe mal vor längerer Zeit vielleicht was zugesendet, frage einfach nochmal nach und schaffe dann darüber diese Kontaktpunkte. Also das entsprechend aufzusetzen, datenschutzkonform auch aufzusetzen. Dort gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Und ich würde jedem empfehlen, das ist so ein bisschen so, als würdest du verschiedene Loren auf die Reise schicken. Und die eine Lore ist jetzt irgendwie da angelangt, mit der anderen Lore bist du schon ein bisschen weiter und noch eine ist vielleicht wieder mal einen Schritt zurück. Du behältst ja gar keinen Überblick mehr. Ja. Und deswegen braucht man irgendwie eine Art von System. Und dafür eignen sich solche Customer Relationship Management Systeme sehr gut, die sehr einfach gehalten sein können. Und jeder, der eine Buchhaltungssoftware hat, manchmal ist sowas schon da drin.
Was würdest du sagen? Also Excel-Tabelle Minimum. Ich weiß, ich kann mich erinnern, ich habe am Anfang einfach das Notizbuch genommen, das digitale Notizbuch, wo ich die Telefonnummer und Adressen drin habe.
Aber dann sind wir tatsächlich so ein bisschen in Datenschutzthemen auch drin. Das darf man nicht unterschätzen. Also man weiß nicht, welche Inhalte dort wo dann irgendwie gespeichert werden.
Wenn die online stehen, ne?
Ja. Ja, wenn sie denn dann online stehen. Wenn ich das nur so für mich habe und nicht an andere, an Dritte weitergereicht werden, dann nicht. Und da würde ich so ein bisschen aufpassen tatsächlich. Das ist schon ein wichtiges Thema.
Also ich brauche so ein CRM-System.
Das wäre hilfreich. Dann habe ich also den ersten Schritt, die Kontaktpunkte geschaffen. Dann habe ich einen Erstkontakt. Dann kann ich ja da, dann haben wir darauf. Dann habe ich mal telefoniert und dann kommt es vielleicht dazu, senden Sie mir mal ein Angebot dazu. Und dann kann ich ein Angebot mal rausschicken. Ich werde gerade in der Mediation, es ist ja nicht so, dass ich nur mit einer Partei rede, sondern habe ja vielleicht auch andere, also muss dann gegebenenfalls noch andere weitere Telefonate führen, aber immer versuchen, die Leute schnell ans Telefon zu bekommen, um das mal salopp zu formulieren. Da wird auch klar, lohnt es sich, dort weiterzuarbeiten? Sind wir auf einer gemeinsamen Wellenlänge? Man kann dann den eigenen Ansatz, den Mehrwert für diejenigen, mit denen man arbeitet, noch etwas stärker vermitteln. Und wenn man sich einig ist, dann kann man einen Vertrag, ein Angebot vielleicht rausschicken. Wenn es angenommen ist, dann macht man halt die Mediation. Und dann ist auch ganz wichtig die Nachbereitung. Also was hat gut geklappt, was hat weniger gut geklappt, wie sind die Leute auf mich aufmerksam geworden, wo kann ich meinen Akquiseprozess nochmal ein bisschen anpassen. Und das ist ein kontinuierlicher Prozess. Meine Empfehlung ist es, gleich bei den Erstkontakten, das ist so der zweite Schritt nach den Kontaktpunkten, wirklich versuchen, eine Anzahl von Erstkontakten zu generieren. Wenn man jetzt so ein CRM-System für sich hat oder wenn man einfach nur die Kontakte auch mal aufschreibt für sich, es spricht nichts dagegen, 30, 40, 50 Kontakte zu haben, mit denen man zum Thema Mediation oder vielleicht zu einem anderen Thema in Kontakt kommt und dann daran weiterzuarbeiten. Und wenn diese Erstkontakte irgendwann ausfallen, weil kein Interesse, das wird bei dem größten Teil übrigens der Fall sein, der größte Teil wird abspringen. Aber einige bleiben dann dabei. Und wenn man merkt, es werden jetzt weniger, dann muss man wieder rein und muss die Erstkontakte wieder auffüllen an der Stelle.
Wenn ich das so höre und mir dazu das Bild mache, was mir gut gelingt, weil ich schon auch aus eigener Erfahrung weiß, was es für ein Aufwand ist, dann wird schnell deutlich, das ist keine romantische Situation. Das ist Arbeit, das ist auch Strukturiertheit, Disziplin. Ich muss so 40 Kontakte eben auch kontakten. Also ich muss sie zumindest telefonieren, E-Mail schreiben, hinterher anrufen. Es ist nicht so, dass jemand kommt, schwer beladen des Konfliktes und sagt, gut, dass ich sie finde, sie sind meine letzte Rettung. Und man legt sein Buch aus der Hand, steigt aus dem Lesesessel aus und will in die Mediation gehen. Ich überzeichne ein bisschen. Es ist Einzelberater. Es ist mehr Einzel als Beratung. Das ist harte Arbeit.
Genau. Das macht ja aber auch Spaß. Ich meine, das, was wir anbieten, ist doch eine sinnvolle Tätigkeit. Und wenn es uns gelingt, diese sinnvolle Tätigkeit nach außen hin zu tragen, und wenn es uns gelingt, dafür einen Personenkreis zu begeistern, der sagt, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wir machen ja kein Klinkenputzen in dem Sinne, dass wir Ramsch verkaufen, sondern wir verkaufen eine sinnvolle Tätigkeit. Wir können Personen in die Lage versetzen, über die Mediation sich selbst auch weiterzuentwickeln. Je nachdem, es gibt ja verschiedene Mediationsansätze und was man so alles dahinter versteht. Aber es ist eine sinnvolle Tätigkeit. Das macht ja am Ende des Tages auch Spaß. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass viele Aktivitäten, die man entfaltet, nicht sofort unmittelbare Wirkung haben. Das gehört auch dazu. Und von 40 Kontakten, wenn ich 4 dabei habe, wo es ein bisschen ernster wird, dann ist das vielleicht schon eine ganz gute Ausbeute, weiß ich nicht. Das ist der eigene Anspruch. Aber ich muss mich davon verabschieden, jeder Kontakt wird irgendwann mir Geschäft bringen. Das ist nicht der Fall. Wir haben eine sinnvolle Tätigkeit und wir können damit nach draußen gehen. Ja. Die wenigsten machen das. Das ist ja die Chance auch dabei. Das ist eine gute Chance.
André, dabei will ich es belassen, weil das der passende Schlusspunkt ist, unserer ganz kleinen Reihe. Vielleicht findet sie noch eine Fortsetzung, je nachdem, auch wie die Rückmeldungen sind. Aber wir haben noch mal ein paar Themen auch noch mal aufgeworfen. Zumindest ist mir im Hinterkopf klar geworden, das braucht noch mal eine Fokussierung. Aber wo wir bis jetzt hier stehen, das ist der Teil an Arbeit, den es bedarf, um wirklich Mediation durchzuführen. Und dass das Freude macht bei aller Arbeit, dass das bei allem Risiko, dass nicht alles gelingen wird, aber immer auch fruchtbar ist für die eigene Verortung und die eigene Entwicklung, auch als Berater, als Unternehmer. Und wenn man jetzt mal unternehmerisch sagt, dass jetzt noch nicht mit Mitarbeitern, aber deutlich wird, wenn es gelingt, dann werden Mitarbeiter sofort notwendig werden, weil das an Arbeit zu leisten, wenn man dann auch noch Mediation durchführt, ist alleine schon sehr schwierig. Also das habe ich auch dann sehr schnell gemerkt, dass einfach Mitarbeiter dann notwendig sind und dann kann man froh sein, wenn man jemanden hat, der diesen Prozess auch kennt und versteht und mitgestalten kann. Sonst hat man dieses klassische Dilemma des Einzelberaters. Man macht alles alleine und kann nichts delegieren. Vielen Dank für deine Zeit, für dein Engagement und für deine Erfahrung mitzuteilen.
Ich danke und ich wünsche allen gutes Geschäft dann auch an der Stelle und wirklich auch viel Freude. Das macht auch Freude.
Gute Zeit, bis bald, liebe Grüße und allseits gute Wege, die dich auf deinen Touren begleiten. Ciao.
Danke, tschüss.
Ja, das war der zweite Teil dieser ganz kleinen Reihe zum Marketing von und für Mediatoren. Heute ging es mit Professor André Nidos-Stadek um das Thema Akquise, Prozess und Sichtbarkeitsmöglichkeiten, Kontaktpunkte schaffen. Und er sagt, es braucht schon so im Durchschnitt circa 7 Kontaktpunkte bei einem potenziellen Kunden, ehe dann der Erstkontakt und eine Auftragsklärung möglicherweise zustande kommt. Wir haben dazu einzelne Varianten gesprochen. Wenn da noch Fragen offen sind oder auch einfach Anmerkungen zu der einen oder anderen Angelegenheit, die wir hier besprochen haben, dann gib uns doch Bescheid per E-Mail oder auf den sozialen Medien und nimm darauf Bezug. Empfehle den Podcast weiter, wenn er dir gefallen hat. Abonniere ihn und hinterlass doch ein Feedback und eine kleine Bewertung auf deinem Podcast-Catcher. Ich wünsche bestes Gelingen für dich und euer Business, euer Mediationsgeschäft auf die Beine zu stellen. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, euer Host von Incofema, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen und demnächst auch für Organisationsberatungsausbildung. Bis dahin.